Wie schon angesagt, lesen wir zum Thema Wichtiges und Richtiges im Leben der Christen. Heute Abend richtiges Reden, wieder aus Matthäus Kapitel 16, ab Vers 13. Bis Vers 20, ein uns allen wohl bekannter Abschnitt, überschrieben das Bekenntnis des Petrus. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten: Einige, Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gab er seinen Jüngern strenge Weisungen, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Meine lieben Geschwister und Freunde, gestern Abend beschäftigten uns die ersten Verse dieses 16. Kapitels unter der Überschrift Richtiges Hören. Und wir haben es ergänzt: Richtiges Hören und Verstehen. Denn die Jünger des Herrn hatten wohl gehört, dass er sie warnte: Seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Nach dem Markus-Evangelium auch vor dem Sauerteig des Herodes. Das hatten sie gehört. Aber weil sie vergessen hatten, Brote einzukaufen, ließen sie sich durch ihre Gedanken irgendwie anders leiten und dachten: Der Herr will uns daran erinnern, dass wir keine Brote gekauft haben. Deshalb verstanden sie nicht, dass der Herr sie warnen wollte. Wir sagten uns, wir sind genauso beschaffen wie die Jünger auch. Und die übermäßige Beschäftigung mit dem, was nötig ist, denn Essen und Trinken muss sein, kann uns hindern, das Wort beim Hören, das Wort Gottes beim Lesen nicht recht zu verstehen. Denn so sagten wir, wer hätte es noch nicht erlebt, dass auch in einer Zusammenkunft wie heute Abend unsere Gedanken ganz woanders sind. Wir hören und wir verstehen nicht. Wir ziehen falsche Schlüsse aus dem, was der Herr uns sagen will. Und der Herr will das nicht. Er erkannte es und korrigiert. Und dann begriffen sie, dass er nicht von dem Sauerteig des Brotes, sondern von der Lehre der Pharisäer, Sadduzäer und dem Verhalten des Herodes gewarnt hatte. Sauerteig, Symbol für das alles durchdringende Böse. Der Sauerteig, die Lehre der Pharisäer, Heuchelei, um es kurz zu wiederholen. Sie predigten den Leuten, legten schwere Lasten auf sie, wie der Herr Jesus es selbst sagt. Aber diese Leute waren nicht bereit, diese Lasten auch nur mit dem Finger anzurühren. Sie erwarteten von anderen mehr, als sie selbst bereit waren zu tun. Oder eine andere Art der Heuchelei, dass sie sich nach außen sehr gut anboten und innerlich waren sie durch und durch verdorben. Eine Neigung, die auch uns anhängt, besser scheinen zu wollen, als wir in Wirklichkeit sind. Nach Matthäus 23 machte Herr Jesus ja in den Weherrufen diesen Leuten noch ganz andere Vorwürfe. und es lohnt sich, sie zu lesen, darüber nachzudenken und uns zeigen zu lassen, was auch uns irgendwie treffen kann. Aber es genügt nicht, das festzustellen, sondern dass wir es dann auch ändern. Und die Änderung ist dem Herrn sei Dank möglich, denn der Herr selbst wohnt in denen, die ihn im Glauben angenommen haben. Sein Geist wohnt in den Kindern Gottes. Und der ist die Möglichkeit und der Weg und die Kraft, um das zu vermeiden, was ungut ist, und um das zu tun, was der Herr anerkennen kann. In dem heutigen Abschnitt, den wir kennen, geht es um die Frage, wer ist Jesus von Nazareth? Wir haben den Eindruck, dass die Jünger schon eine Zeit lang mit dem Herrn Jesus zusammen waren und dass der Herr Jesus von daher sie fragen konnte, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist. Der Herr wollte von den Jüngern wissen, was man im Allgemeinen von ihm hielt. Er sagt oder er fragt, wer sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Und die Jünger antworten. Demnach waren sie schon darüber im Bilde, dass der Fragende, Jesus von Nazareth, der Sohn des Menschen sei. Denn sonst hätten sie nicht sofort eine Antwort gegeben. Und sie waren mit dem Herrn Jesus gewesen und hatten auch mitbekommen, offene Augen, offene Ohren gehabt für die Meinung, die über Jesus von Nazareth im Volke üblich war. Einige sagten Johannes der Täufer, andere Elia, andere Jeremia oder einer der Propheten. Das zeigt auch, dass nicht alle Leute im damaligen Israel den Gedankengängen und den Vorstellungen der Sadduzäer anhingen, die ja die Totenauferstehung glattweg nicht für möglich hielten. Johannes der Täufer war nämlich schon enthauptet. Und die Leute dachten, er könnte lebendig geworden sein. Elia ist zwar nicht gestorben, sondern lebend in den Himmel genommen worden, aber man hielt es für möglich, dass er wiederkäme, wie es ja die Propheten auch der Letzte im Alten Testament angekündigt hatten. Jeremia lebte auch nicht mehr. Wohl in Ägypten von den eigenen Landsleuten ermordet worden. Aber darum geht's dem Herrn Jesus offensichtlich nicht. Er will nicht wissen, was man so im Allgemeinen von ihm hält und über ihn denkt und ihn beurteilt, sondern er will's genau wissen von seinen Jüngern, von uns heute, von dir und von mir. So sollten wir uns heute Abend fragen lassen. Ihr aber, oder dürfen wir es sagen, du aber, was sagt ihr, was sagst du, wer ich bin? Natürlich weiß ich, dass jeder, auch ein normal entwickeltes Kind, die Antwort, die Simon Petrus gibt, glattweg nachsprechen können. Das ist keine Schwierigkeit. Von der Wortwahl her, von der Ausdrucksweise zu sagen, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn ich das meiner 3- oder 4-jährigen Enkeltochter sage, die wird das in einigen Minuten fehlerlos nachsprechen können. Aber meine Lieben, darum geht's wohl nicht. Und ich denke, wir wissen es. Es geht darum, dass wir dieses, wir sagen wir, klassische Bekenntnis von Simon Petrus vom Herzen sagen können. Mit voller Überzeugung. Und zwar gegründet einzig und allein auf das, was das Wort Gottes sagt. Denn die Bibel, das von Gott gegebene, vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes ist Auskunft, gibt Auskunft über Jesus von Nazareth. Nirgendwo anders können wir solche Auskunft finden. Und diese Auskunft stimmt. und sie sollte voll verbindlich für uns alle sein. Dass wir es nicht nur dem Wortlaut nach nachsprechen können, nicht nur mit einem Kopfwissen, sondern aus vollster Überzeugung. Wie sagt Paulus, wie schreibt er an seinen jüngeren Mitarbeiter Timotheus? Du bist voll überzeugt von dem, was du von mir gelernt hast. Du bist voll überzeugt von den Schriften des Alten Testamentes, von denen du über deine Mutter und Großmutter weißt. Du bist davon voll überzeugt. Darauf kommt es an, dass wenn es einmal hart auf hart geht, wir an diesem Bekenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, uneingeschränkt festhalten. Wir kennen Berichte aus der frühen Kirchengeschichte, aus der Verfolgungslage der damaligen Christen, dass man ihnen im Verhör, in der Verhandlung nahelegte, von diesem Bekenntnis abzurücken, Abstriche zu machen, um dann nicht getötet zu werden. Von denen, die standhaft blieben, wird uns berichtet. Aber ich möchte annehmen, dass es auch zur damaligen Zeit Christen gegeben hat, die unter dem Verfolgungsdruck an diesem Bekenntnis äußerlich nicht festhielten. Wie es innerlich gewesen ist, wage ich nicht zu beurteilen. Das nur nebenbei. Es kommt nicht darauf an, was Petrus damals sagte. Natürlich sollten wir das durchaus für echt und recht halten, wie es der Herr Jesus auch getan hat. Es kommt letztlich auch nicht darauf an, dass Christen zu allen Zeiten durch die Jahrtausende hindurch an diesem Bekenntnis festhielten, sondern dass wir daran festhalten, du und ich, voll überzeugt. Und dass uns von dieser Überzeugung auch keine 10 Pferde abbringen können. Denn dieses Bekenntnis hat ganz schwerwiegende, außerordentliche Folgen. Wir werden darauf kommen. Nun, aus der ersten Antwort, die die Jünger auf die Frage des Herrn Jesus, wer sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist, geht also hervor, dass sie Jesus von Nazareth als Sohn des Menschen schon kannten, dass sie ihn so akzeptierten. Wobei es nicht von ungefähr ist, dass der Herr Jesus diesen Titel immer nur für sich selbst braucht und dass er immer nur von sich selbst mit diesem Titel spricht. Nie nennt ihn einer, du bist der Sohn des Menschen. Das sagt er immer nur. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Wahrscheinlich die bekannteste Aussage unseres Herrn. Die Jünger wussten es. Und Petrus wusste noch mehr. Denn er ist in der Lage, den Titel oder den Namen Sohn des Menschen zu erklären. Oder wie man mit dem Fremdwort sagt, zu definieren. Und er schlüsselt ihn auf in 2 Aussagen. Erstens, Christus. Zweitens, Sohn des lebendigen Gottes. Hier haben wir nach meiner Auffassung und Überzeugung die beste, aber auch erste Erklärung, was es bedeutet, dass Jesus von Nazareth, unser Herr Jesus, der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes, eben der Sohn des Menschen. Denn ich gebe zu, dass ich lange Zeit mit diesem Namen, mit diesem Titel, mit diesem Begriff wenig oder gar nichts anfangen konnte. Er beinhaltet aber die doppelte Namensgebung unseres Herrn. Eben Christus, Messias, der Gesalbte und Sohn des lebendigen Gottes. Nach Johannes 1,1 Gott selbst. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott und das Wort wurde Fleisch. Vers 14 dieses ersten Kapitels. Eindeutig, dass hier Johannes der Apostel, inspiriert von Gott eingegeben, Jesus von Nazareth nicht nur als Sohn Gottes, sondern als Gott selbst bezeichnet. Nicht nur an dieser Stelle, sondern eindeutig am Ende, fast am Ende seines ersten Briefes, wo er schreibt, dieser Jesus von Nazareth ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Unser Herr ist Gott von Ewigkeit her, nie geworden, nie geschaffen. Eine Sache, die wir nicht ausdenken können. Es geht über unser Denkvermögen hinaus. Denn es ist für uns unvorstellbar, dass irgendetwas, eine Sache, oder irgendwer, eine Person, keinen Anfang haben könnte. Ohne Ende ist, nach meinem Dafürhalten, schon eher denkbar. Aber ohne Anfang, und das ist bei unserem Herrn, als Sohn Gottes, als Gott selbst der Fall, ist für uns nicht nachvollziehbar. Wir nehmen es dankbar im Glauben an und wollen uns hüten, an dieser biblischen Aussage irgendwelche Zweifel anzumelden oder Abstriche zu machen. Natürlich weiß ich auch, dass es Stellen gibt, wo Gott selbst von seinem Sohn spricht, dass er der Erstgeborene ist, demnach hat er einen Anfang, dass er in diese Welt hineingeboren ist, als Sohn, aber dann als Sohn der Maria, gezeugt vom Heiligen Geist und von daher Sohn Gottes. Das alles bezieht sich auf seine Menschwerdung in der Zeit von nunmehr fast 2000 Jahren. Sohn Gottes, Gott selbst, ist er ewig gewesen und wird es ewig bleiben. Und auch während seiner Erdenzeit ist er Gott geblieben. Gott wurde Mensch und blieb Gott. Der Mensch Jesus Christus starb und blieb Mensch und blieb auch Gott. Christus, Messias, Gesalbter, wir wissen aus der Nachkommenschaft Davids, belegt, dass er genauso echt Mensch war, wie wir auch. Allerdings, so sagte ich es gestern Abend schon, mit dem großen, riesengroßen Unterschied, ohne Sünde. Darüber stolpern ja viele. Wie kann ein Mensch von einer sündigen Frau, Maria geboren, sündlos sein? Wir wissen, wie man sich hilft, indem man der Maria die Erbsünde abspricht. Dann wäre es natürlich klar, dass unser Herr sündlos geboren und ein sündloses Leben geführt habe. Aber Maria war ein Mensch wie wir alle, mit der sogenannten Erbsünde. Die Bibel kennt den Ausdruck nicht wörtlich, aber der Sache nach auf jeden Fall. Ich will es so zu erklären versuchen, dem ein oder anderen Maß helfen. Gott hat dafür gesorgt, dass sein Sohn im Mutterleibe der Jungfrau Maria durch den Heiligen Geist abgeschirmt wurde, dass er die Sünde, die Maria hatte, die sie war, übernehmen konnte. Denn so sagt Gabriel, der Erzengel, als er der Maria die Geburt des Herrn ankündigt, das Heilige, das du empfangen wirst, das du gebären wirst, wird Sohn Gottes genannt werden. Das Heilige, absolut Heilige, ohne Einschränkung. Es bleibt ein Geheimnis. Der Glaube nimmt es dankbar zur Kenntnis und hält es für Wirklichkeit, für Wahrhaftigkeit, für eine Heilstatsache. Der Christus, der Messias, der Gesalbte, aus der Nachkommenschaft Davids, aus der Nachkommenschaft Abrahams, aus der Nachkommenschaft Adams, wie das Matthäus 1, Lukas 3 sehr eindeutig aussagen. Allerdings, als Mensch ist er der Ranghöchste, der je gelebt hat und je leben wird, und die ranghöchste Person direkt unter Gott. Das sagt der Herr Jesus selbst in Johannes Kapitel 5, Vers 26. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Derjenige, der Gericht hält, ist höchste Instanz, ist höchste Autorität und von daher über alle andere übergeordnet. Und Gott hat seinem Sohn als Sohn des Menschen alles Gericht übertragen. Der Vater richtet niemand, sagt der Herr, sondern das Gericht hat er mir als dem Sohn des Menschen übertragen. Das macht doch unübersehbar deutlich, dass Sohn des Menschen beinhaltet A. Gott, B. Mensch, C. aber höchste Instanz als Mensch über alle und alles andere. Das so zu erkennen und das so zu bekennen, ist das gewesen, was den Herrn Jesus veranlasste, den Simon Petrus glückselig zu nennen. Glückselig bist du. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Hier stolpern wieder eine ganze Reihe von Leuten, die dann etwa so denken und sagen, wenn es so ungeheure Folgen hat, positive Folgen, Jesus von Nazareth als den Sohn Gottes, als den Christus zu erkennen und zu bekennen, und wenn das nur dadurch möglich ist, dass das der Vater im Himmel mir offenbart, dann kann ich doch nicht dafür haftbar gemacht werden, wenn ich es nicht erkenne, weil der Vater es mir nicht offenbart hat. Es gibt die sogenannte Prädestinationslehre, die Vorherbestimmungslehre. Sie hat wohl ihren Ursprung bei dem Reformator Calvin in Genf, der etwa so gelehrt hat, jeder Mensch ist von Gott dafür bestimmt, entweder in den Himmel oder in die Hölle zu kommen. Ich sage es einmal ganz deutlich. Und dahinter verschanzen sich viele. Wenn Gott mich retten will, dann wird er das tun, unabhängig von meinem Verhalten. Wenn Gott mich nicht retten will, dann wird er das nicht tun, unabhängig von meinem Verhalten. Es ist eine Lehre des Teufels, Teufelstheologie. Wir sollten ihr nicht folgen und den Teufel nicht auf den Leim gehen. Wie wäre dann diese Frage zu beantworten? Petrus war aufgeschlossen für die Offenbarung des Vaters im Himmel über Jesus von Nazareth. Er hat sich dem, was der Vater im Himmel ihm zeigen wollte, nicht verschlossen. Er wollte erkennen. und dann auch bekennen, wer der Sohn des Menschen ist. Und wer es wissen will, dem wird Gott es auch heute noch offenbaren. Auch das sagt der Herr Jesus selbst, wenn auch mit etwas anderen Worten. In Johannes 7, Vers 17, es lässt sich leicht behalten, 7, 17. Wenn jemand den Willen Gottes tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Eine Aussage des Herrn in einem anderen Zusammenhang, aber der Grundsatz ist derselbe. Wer erkennen will, wird erkennen können. Wer nicht erkennen will, der wird das auch nicht können. So viel ich weiß, hat der in jungen Jahren verstorbene gläubige Naturwissenschaftler Pascal es so ausgedrückt: Die Bibel hat Licht genug für den, der sehen will, und sie bleibt dunkel genug für den, der nicht sehen will. Eine Erfahrung aus der Vergangenheit: Ich hatte eine Zeit lang einen Arbeitskollegen, einen sogenannten Edelkommunisten. Er war fast so alt wie mein Vater. Ein angenehmer, sympathischer Mann, der die Bibel damals besser kannte als ich, aber der einfach nicht annehmen wollte, was die Bibel sagt. Und deshalb blieb ihm jegliche Erkenntnis über Jesus von Nazareth verschlossen. Aber wer sehen will, der wird erkennen. Denn die Bibel sagt ja auch, dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen. Und auch diese Aussage ist Wort Gottes und wird durch die Erfahrung vieler bestätigt. Gott lässt sich auf manches menschliche Denken und Reden ein, so dass jemand gebetet hat: Gott, wenn du bist, dann zeige mir, wer du bist. Und Gott hat das getan. Dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen. Zum anderen, der Herr Jesus sagt dem Petrus nicht: Ach, was bin ich froh, dass du jetzt schon dahinter gekommen bist, wer ich bin. Oder: So lange hast du gebraucht, Petrus, bis du es endlich begriffen hast. Weder das eine noch das andere. Er sagt: Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Mit anderen Worten: Es ist dem Menschen nicht möglich, von sich aus zu erkennen, wer Jesus von Nazareth ist. Der Mensch ist auf Offenbarung von Seiten des Vaters im Himmel, durch das Wort, die Bibel, durch den Heiligen Geist angewiesen. Eigenes Studieren und Belehrung durch andere reicht einfach nicht. Es reicht wohl zum formalen Nachsprechen, wie ich es eben zu sagen suchte. Aber um dieses Bekenntnis als feste Überzeugung nicht nur im Kopf, sondern im Herzen zu haben, dazu ist die Wirksamkeit Gottes eben durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist notwendig. Aber wer diese Wirksamkeit haben und annehmen und verspüren will, der wird sie unter Garantie bekommen. Die mich früher suchen, werden mich finden, hat schon der weise Salomo gesagt, wenn auch in Bezug auf die Weisheit. Aber wir können die Weisheit auch mit unserem Herrn Jesus identifizieren an dieser Stelle. Also eigenes Denken, eigenes Nachdenken ohne Bibel, ohne den Heiligen Geist, wird nie dahin kommen, dass jemand dieses Bekenntnis voller Überzeugung aussprechen kann. Aber Gott gibt es dem, der es haben will. Und darauf kommt an. Übrigens gibt es eine Reihe von Bibelstellen, die nachvollziehen, was hier Petrus durch Wirksamkeit des Vaters im Himmel über Jesus von Nazareth ausgesandt hat. Er ist nicht der Einzige gewesen, der das so erkannt hat. Wir lesen kurz Johannes Kapitel 1, ab Vers 49. Nathanael antwortete und sprach: Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Und wir dürfen hier einsetzen, du bist der Sohn Gottes, du bist der Christus. Und auch dieser Jünger hat das nicht von sich aus gesagt, sondern geleitet durch den Heiligen Geist. Johannes 11, Vers 25, Jesus sprach zu ihr, zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Anfang des Römerbriefes, Kapitel 1, Paulus, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, der Christus, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Mit anderen Worten, dasselbe gesagt, was Simon Petrus in seinem Bekenntnis ausgedrückt hat. Christus, Sohn Gottes. Und der Herr sagt dem Petrus: Glückselig bist du. Wir könnten auch sagen, gottselig bist du. Du hast das ewige Leben aufgrund dieses Bekenntnisses, aufgrund dieser Erkenntnis. Vorgestern Abend wurde bereits auf Johannes 20 hingewiesen. Ich glaube, gestern Abend habe ich es auch gesagt. Johannes 20, Vers 30, 31. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen, und zwar das ewige Leben. Glückseligkeit, Besitz des ewigen Lebens durch den Glauben an den Namen des Sohnes Gottes, dass er der Christus ist, der Sohn Gottes. Feine Sache. Wer bietet mir als das ewige Leben mit allen für uns noch unausdenkbaren Inhalten und Folgen? Ich will es noch einmal sagen, dass in diesem Bekenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, aber schlechthin alles enthalten ist, was die Bibel über Jesus von Nazareth aussagt. Seine Präexistenz vor aller Zeit, seine ewige Existenz, seine Menschwerdung auf übernatürliche Weise, seine Sündlosigkeit. Wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Der Fürst dieser Welt kommt und findet in mir nichts. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott zur Sünde gemacht. Es wurde kein Trug in seinem Munde gefunden. Er hat nichts Unrechtes getan. Es ist keine Sünde in ihm. Dieser ist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Aussagen über Aussagen über das, was unseren Herrn auszeichnet. Sein Leiden, sein Sterben, sein Begrabenwerden, seine Auferstehung in eigener Kraft oder sein Aufgeweckt-Werden durch die Herrlichkeit Gottes, seine Himmelfahrt, sein Sitzen zur Rechten Gottes, seine Fürsprache für alle, die an ihn glauben von Herzen, und sein Wiederkommen zur Entrückung und seine Wiederkunft, um die Macht auf dieser Erde, über diese Erde zu übernehmen, bis er alle Macht und Gewalt an den zurückgibt, der sie ihm gegeben hat, nach 1. Korinther 15, 28. Das alles müssen wir und können wir in das klassische Bekenntnis des Simon Petrus einordnen, unterbringen. Der hat das damals noch nicht gewusst. Noch nicht alles. Aber wir können es wissen. Und derselbe Apostel spricht dann oder schreibt später am Ende seines zweiten Briefes: Wachset aber in der Erkenntnis Jesu Christi, um zu wissen, zu erkennen, überzeugt zu sein, wer dieser Jesus von Nazareth ist. Wahrhaftiger Gott, wahrhaftiger Mensch in einer Person. Noch eine andere Stelle, die das sagt. Matthäus 26, als der hohe Priester. Matthäus 26, Vers 62. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, zu unserem Herrn: Antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Jesus aber schwieg. Und der hohe Priester sagte zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und da konnte der Herr nicht mehr schweigen, als er unter Eid genommen wurde. Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Mit anderen Worten: Ich bin der Christus, ich bin der Sohn Gottes. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zu Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat gelästert. Was brauchen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Er ist des Todes schuldig. Die Frage: Bist du der Christus? Bist du der Sohn Gottes? Ja, ich bin der Sohn des Menschen. Deckt sich genau mit der Frage und Antwort, die der Herr Jesus an den Petrus stellte und die Petrus dann antwortete. Noch einmal die Frage bleibt für jeden von uns: Kann ich das so inhaltsmäßig schwere Bekenntnis voller Überzeugung geben, im Herzen zu glauben und mit dem Munde zu bekennen? Denn das bewirkt das Heil, wie es im Römerbrief steht. Ich würde mich von Herzen freuen und hoffe, dass es so sein möge, dass jeder von uns heute Abend uneingeschränkt dieses Bekenntnis aussprechen kann, ohne jeglichen Zweifel. Denn die Folge ist eben die Glückseligkeit, die Gottseligkeit. Paulus schreibt an Timotheus: Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, Gott geoffenbart im Fleisch. Der Herr sagt dem Simon Petrus aber noch mehr: Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, was denn? Dass du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Es ist sicher bekannt, dass diese Verheißung unseres Herrn an seinen Jünger verschieden gedeutet wird und wahrscheinlich auch verschiedenartig gedeutet werden kann. Ich möchte die Deutung geben, die mir die nächste zu sein scheint oder für mich die nächste ist und vielleicht nicht allen von uns direkt einleuchten mag. Ich sage dir, dass du bist Petrus. So steht's in Johannes Kapitel 1, als Simon mit seinem Bruder Andreas oder durch seinen Bruder Andreas zum Herrn geführt hat. Vers 41, Andreas findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus, und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes, des Jonas, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Petros, griechisch, Petrus, lateinisch, laut Anmerkung. Das hatte der Herr Jesus diesem Jünger schon beim ersten Zusammentreffen gesagt. Und hier sagt er es ihm noch einmal, dass du bist Petrus, der Stein oder der Fels, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Hätten wir keine anderen Bibelstellen, meine lieben Zuhörer, dann müssten wir sagen, dass dieser Jünger, Simon, umbenannt in Petrus, Petros Kephas, tatsächlich der Fels ist, auf dem der Herr seine Gemeinde baut. Es gibt eine auch für mich annehmbare Deutung, dass die Gemeinde hier nicht die Gemeinde der heutigen Zeit ist, der Leib Jesu Christi, sondern die Gemeinde Israels. Diese Denkweise kann sich stützen auf Epheser Kapitel 3, wo Paulus sagt, dass das Geheimnis der Gemeinde als Leib Christi von jeher verborgen war in Gott und dass es ihm und anderen geoffenbart worden ist und Paulus zur Verwaltung, zur Verkündigung übertragen. Dann ist Gemeinde nicht gleich Gemeinde. Für einige vielleicht ein etwas schwieriger Gedankengang. Denn auch in der Apostelgeschichte, in der Pfingstrede des Petrus, spricht Petrus nur die Israeliten an und sagt, dass Gott sie von weit her herbeirufen würde zur Gemeinde, zur Versammlung. Offensichtlich die Versammlung Israels. Aber wir können es auch auf die Gemeinde der Jetztzeit als Leib Christi deuten. Und dann geben andere Bibelstellen Aufschluss darüber, dass eben Petrus nicht der Fels ist, auf dem der Herr seine Gemeinde baut, sondern dass er das selbst ist. Und Petrus hat es offensichtlich auch so verstanden. Er schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 3, ihr habt geschmeckt, oder wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Kernaussage: Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen auf den kostbaren Eckstein. Grundstein, Eckstein, Schlussstein nach damaliger Bauweise. Demnach hat sich Petrus nicht als der Fels angesehen, auf dem der Herr seine Gemeinde bauen wollte, sondern eben seinen Herrn. Und das deckt sich dann genau mit dem, was Paulus im Epheserbrief schreibt. Die kennen die Stelle, Kapitel 2 am Ende. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Nach der Grammatik her könnten wir es zweierlei deuten, dass Jesus Christus der Eckstein ist und dass die Apostel und Propheten ihn für die Grundlage halten. Oder dass die Apostel und Propheten selbst die Grundlage bilden, aber bei dieser Grundlage ist Christus Jesus selbst der Eckstein, der entscheidende Stein, an dem alles hängt, nach dem sich alles ausrichtet, auf den alles gegründet ist. Petrus und Paulus denken also in ein und derselben Richtung. Dann müssten wir sagen, auch ich sage dir, dass du bist Petrus und auf diesem Felsen, dann könnten wir es so sein, und auf diesem Bekenntnis, das du abgelegt hast, werde ich meine Gemeinde bauen. Dann geht's auf. Ich sage, es mögen nicht alle dieselbe Deutung so sehen, aber für mich wäre es eine. Eins steht fest, dass Petrus nicht die Grundlage für die Versammlung, für die Gemeinde der heutigen Zeit ist. Das ist unser Herr selbst. Aber er ist einer der ersten Anschlusssteine, die der Herr selbst an sich als das Fundament angelegt hat. Eine naive Deutung in der Aufzählung der Apostel in Matthäus 1, in Matthäus 10, da heißt es, Vers 2, die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Der erste Simon, der Petrus genannt wird. Und Andreas, sein Bruder. Jakobus, der Sohn des Zebedäus und so weiter. Er ist der erste Anschlussstein, den der Herr als der Baumeister seiner Gemeinde an sich selbst angelegt hat. Denn ich werde meine Gemeinde bauen, sagt er. Und jeder, der den Herrn Jesus so erkennt und so bekennt, wie Simon Petrus es tun konnte, aufgrund der Offenbarung des Vaters im Himmel, ist auch ein lebendiger Stein. Und wir haben den Eindruck und sind sicher überzeugt, dass der Herr als Baumeister mit seiner Gemeinde schon ein ganz gut Stück Fortschritte gemacht hat, dass wir heute in einer der oberen Lagen eingebaut sind. Denn bald wird er den Schlussstein einsetzen, wenn dieses geistliche Haus vollendet ist, und es wird dann als das himmlische Jerusalem im Himmel die Herrlichkeit Gottes tragen. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Wenn der Herr baut, fehlerfrei, fehlerlos, er vergreift sich in keinem Stein als Material und er vergreift sich auch an keinem Stein, dass er ihn an die falsche Stelle setzen würde. Vollkommen, fehlerlos, das ist seine einmalige, einzigartige Bauweise. Es gibt ja andere Bauweise, von der Paulus in 1. Korinther 3 schreibt, einen anderen Grund kann niemand legen, als der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Es stützt die anderen Aussagen aus dem 1. Petrusbrief und aus dem Epheserbrief. Nun sehe aber jeder zu, wie er darauf baut. Denn alle Gläubigen sind Mitarbeiter am Bau Gottes. Und da gibt es leider eine Menge von Fehlern. Wenn es darauf ankäme, wäre das Haus Gottes, die Gemeinde, ein jämmerliches Ding. Zerstückelt und zerbrochen und was weiß ich noch mehr, wir kennen es. Aber wenn wir die andere Seite auch beachten und sie sollten wir sehen und ihr die Vorfahrt geben, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Fehlerlos. Dann kommt, denn unser Herr kommt zum Ziel. Gegen den Sog der Hölle oder gegen die Pforten des Hades, sie werden sie nicht überwältigen. Weil die Grundlage, der Grundstein, der Eckstein, unser Herr Jesus, durch sein Leiden und Sterben und Auferstehen ein für allemal dem Sog der Hölle, den Pforten des Hades entnommen ist, wird auch die Versammlung, die Gemeinde auf ihn gebaut, von diesen Mächten nicht überwunden werden können. Halten wir das unerschütterlich fest. Gegen alle Schau, die sich uns hier als Menschen, als Brüder und Schwestern auch bieten mag. Uneinigkeit, Streitereien, was weiß ich. Kurz noch das Letzte. Der Herr sagt, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Darauf stützt sich die Kunst, wenn sie Petrus an der Himmelstür mit dem großen Schlüsselbund zeichnet. Das Reich der Himmel ist nicht das Himmelreich, wie es Luther leider fälschlicherweise übersetzt hat, nichts gegen seine Übersetzung. Wir wollen dankbar sein, dass er sich diese Mühe hat machen können. Aber das Reich der Himmel ist ein Reich, das vom Himmel her auf dieser Erde regiert wird. Und da hat Petrus schon aufgeschlossen. Zu Pfingsten für die Juden, Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 8 für die Samariter, das Mischvolk, Apostelgeschichte 10 im Hause des Cornelius für die Heiden. Denn Cornelius war ein Römer, ein Hauptmann der römischen Besatzungsarmee. Da hat Petrus aufgeschlossen. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Auch das lässt sich durch die Apostelgeschichte belegen. Wir denken an die Geschichte über Ananias und Sapphira. Petrus spricht das Todesurteil über dieses Ehepaar, das Gott den Heiligen Geist belogen hat. Und der Himmel, Gott bekennt sich zum Urteil des Petrus und die beiden sterben auf der Stelle. Oder auch Apostelgeschichte 8, der Bericht über Simon den Zauberer, der durch die Evangelisation des Philippus gläubig geworden war und dann den Heiligen Geist für Geld erwerben wollte. Und Petrus weist ihn ganz hart ab. Wir könnten allerdings sehen, dass diese Zuchtgewalt des Petrus zeitlich beschränkt wird oder beschränkt wurde. In Matthäus 18, da sagt der Herr Jesus bereits, wahrlich, ich sage euch, den Jüngern allen, nicht den Petrus allein, wenn ihr etwas auf der Erde binden werdet, wird es im Himmel gebunden sein. Wenn ihr etwas auf der Erde lösen werdet, wird es im Himmel gelöst sein. Also der Zuspruch oder die Verheißung für den einen wird hier, zwei Kapitel später, vom Herrn auf die vielen übertragen. Und ich möchte es so deuten, als die Gemeinde stand, wie wir sagen, als sie aktionsfähig war, da hat sich Petrus fein in die Reihe der führenden Brüder, der verantwortlichen Brüder, der Ältesten eingereiht. Er schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 5, ich, der Mitälteste, ermahne euch. Eine befristete Vorrangstellung in Bezug auf das Aufschließen, in Bezug auf Gemeindezucht, was damals die Einzelnen tun konnten. Paulus hatte diese apostolische Vollmacht wohl auch. Das können heute nur die verantwortlichen Brüder, die für die Gesamtgemeinde handeln, tun. Zucht, wenn sie echt und recht ist, wird sich der Herr im Himmel dazu bekennen. Was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gab er seinen Jüngern strenge Weisung, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Dazu nur ein Gedanke, dass der Herr zu Beginn seiner Tätigkeit nicht nur den Jüngern, sondern auch manchen Geheilten verbietet, ihn als den Christus zu bekennen. Die Menschen haben im Allgemeinen dieses Verbot überschritten. Und die Bibel sagt nichts dazu, was mit diesen Leuten geschehen ist. Aber je näher der Herr an sein Erlösungswerk kommt, umso weniger verbietet er den Menschen, ihn so zu bekennen. Offensichtlich, nach meiner Schau, wollte der Herr nicht Reklame für sich gemacht haben von anderen, sondern die Leute sollten jeder für sich ihn kennenlernen. Nicht nur als Menschen Jesus von Nazareth, sondern als den Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Beachten wir, und ich hoffe, wir wissen es alle, dass dieses Bekenntnis Glückseligkeit bringt, ewiges Leben bringt, wenn dieses Bekenntnis echt ist und aus vollster Überzeugung von jedem von uns abgelegt werden kann und abgelegt wird.